Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Vor einem Jahr hatte ich die Familie Kups hier, eine Freilernerfamilie aus Leipzig. Und heute bin ich sehr froh, den Olivier Keller aus der Schweiz hier zu haben, der ein Buch geschrieben hat über das Versprechen wollen, denn mein Leben ist Lernen. Und zwar über Freilernerfamilien hier im deutschsprachigen Raum.
Was nicht ganz korrekt ist, es gibt nur gerade eine Familie, die ich dokumentiert habe.
Eine Familie?
Eine Familie, die im deutschsprachigen Raum aufgewachsen ist, also in der Schweiz, und die anderen sieben Familien, die ich über Jahre hinweg begleitet habe, die leben in Frankreich.
Ich habe halt nur das, was im Internet an Leseprobe da war, und da konnte ich das nicht, leider nicht erkennen, aber das macht ja nichts.
Das macht
ja
nichts.
Das ist wunderbar, weil es gibt ja so unglaublich viele Vorurteile gegenüber Kindern, die nicht zur Schule gehen.
In der Tat.
Und was aus ihnen wird und so weiter. Und du hast sie über wie viele Jahre begleitet?
Ich habe sie über 10 Jahre hinweg
10 Jahre.
Begleitet, habe an dieser Thematik gearbeitet, bis schließlich das Buch auf den Markt gekommen ist.
Okay. Ja. Was jetzt gerade vergriffen ist, aber wird nochmal aufgelegt?
Ich bin dabei, mich mit einer zweiten Auflage zu beschäftigen.
Gut.
Ja, genau.
Prima.
Ja, ich brauche da manchmal etwas Zeit dafür, weil ich keine Schnellschüsse machen möchte.
Ja.
Ist mir sehr wichtig, das sorgfältig vorzubereiten.
Ja. Ja. Wie bist du auf diese Idee gekommen, eine Familie zu begleiten, die...
Das war im Jahre 1989, also im Sommer 1989. Ich bin in einem Hotel-Gastronomiebetrieb groß geworden, in den Bergen in der Schweiz.
In den Bergen?
Ja.
Ja, schön.
Und Arno Stern hatte 1988, in unserem Haus das erste Mal die Ausbildung gemacht.
Für mit seinem Malraum?
Für seine Ausdruckssemiologie. Für den Malort.
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 Nicht Malraum, Malort. Ja.
Genau. Und das ist nach Weiz dann gekommen, weil meine Patin, die auch in diesem Hotel aufgewachsen ist, Arno Stern schon vor Jahren zuvor kennengelernt hat und die Ausbildung dann bei ihm in Paris gemacht hat. Und da ging es darum, um einen geeigneten Ort zu finden. Und so kam Arno nach Weiz. Dann ein Jahr später brachte er dann seine ganze Familie mit. Das heißt André
auch, ne?
Der genau gleich alt ist wie ich und Eleonore. Und wie es so geht, wir haben uns verliebt. Daraus ist eine intensive Forschungsarbeit entstanden.
Ja. Und welche hast du denn jetzt begleitet? Nicht die Sterns.
Die Sterns, ich habe, ja, natürlich, also ich war zurzeit im Lehrseminar. Das gab es damals in der Schweiz noch, das Lehrseminar. Heute studiert man an der Pädagogischen Hochschule. Also ich habe Lehramt studiert. Und nach dieser existenziell wichtigen Begegnung für mich bin ich dann nach den Sommerferien zurückgekehrt ans Lehrseminar, und wir hatten eine ganze engagierte, tolle Pädagogik- und Psychologie-Lehrerin. Sie leitete auch das Lehrseminar, und wir hatten uns gerade mit Piaget, dem dem Schweizer Entwicklungspsychologen, beschäftigt.
So viel da betont Piaget. Ich habe immer Piaget, also Betonung auf den zweiten. Piaget, okay.
Wir haben selber dann als Studenten haben wir einige seiner Experimente mit den Kindern durchgeführt.
Ja.
Das war sehr spannend. Jetzt, nach den Sommerferien, sollten wir uns selber als Forscher in ein Forschungsgebiet vertiefen. Und wir hatten gerade mal 10 Minuten Zeit, um uns eine These aufzustellen.
Ja.
Und in einem Nebensatz, ich erinnere mich genau, sagte Frau Germann, so hieß sie, wir dürfen dann auch eine Reise unternehmen, um unsere Forschungsarbeit umzusetzen. Und da haben bei mir alle Glocken geläutet. Ja, ich dachte, jetzt fahre ich nach Paris. Genau.
Ja. Du bist nach Paris gefahren.
Da bin ich nach Paris gefahren.
Ja.
Und ich war total fasziniert. Also es gibt ja eine riesige Diskrepanz. Also ich sag mal, wenn ein zivilisierter Mensch hört, dass jemand nicht zur Schule geht, dann entstehen so Bilder wie da Analphabeten, unkultivierte Menschen, die nichts lernen in ihrem Leben. Und
diese, auch nicht kommunizieren.
Und,
ne?
Ja, natürlich.
Das war und überhaupt alles. Ne?
Ja, seltsame, wie auch immer, eben Bilder von Verwahrlosung.
Mhm.
Und das war ja ganz offensichtlich nicht der Fall. Also Eleonore und André waren sehr, sehr kultiviert.
Mhm.
Und wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht. Und ich habe dann mir eben die Frage gestellt, wie kommt es, dass wenn Menschen nicht beschult werden, dass sie dieses Wissen, dieses Leben auf diese Art und Weise genießen können und aufgestellte, glückliche Menschen sind, die hochgebildet sind.
Mhm. Und zwar, weil sie es aus eigenem Willen tun. Das ist ja das Entscheidende.
Genau. Also das heißt, die Verantwortung für ihr Leben, für ihr Lernen wird ihnen übergeben.
Hattet ihr euch damals im Studium auch mit Sudbury Valley School beschäftigt, weil ja da auch so ein Konzept ist, dass die Kinder sozusagen Herr ihres eigenen Lehrplans sind? Und ich habe mich da lange mal mit beschäftigt, wo so jemand über Jahre, ein Kind oder Jugendlicher, nur geangelt hat. Und der Vater gesagt, ne, das kann doch jetzt, also ich unterstütze ja diese Schule oder so, aber der muss doch mal was lernen. Und dann sagte der Direktor, patient, be patient, ja, hab Vertrauen. Ein Jahr später hat er seine Angel zur Seite gelegt, wusste alles über Ökologie, hat eine Firma gegründet mit 16.
Ja,
das ist Sudbury Valley School war so ein Moment, wo also die Selbstverantwortung der Kinder ganz groß geschrieben, sie wählten sich Lehrer aus oder von anderen Mitschülern zu lernen. Die bestimmten die Lehrpläne, die bestimmten die Zeitpunkte. Aber du sprichst ja eben von Menschen, die völlig, also wo nicht ein Ort ist, also eine Schule, sondern erstmal zu Hause und das Umfeld.
Ne? Ja, also es ist, ich sage, das ist der Ort der Geborgenheit, die Familie.
Ja.
Natürlich ist das nicht beschränkt auf die Familie. Das ist auch ganz wichtig. Also das Lernen, das findet eben im Leben statt. Mhm. Überall, wo wir Begegnungen haben mit anderen Menschen, mit Dingen, die uns interessieren. Ihre Frage, ob Sudbury ein Thema war in meiner Ausbildung, das war es nicht. Wir haben uns in der Ausbildung mit Psychologie, Methodik, Didaktik, mit den üblichen Dingen beschäftigt. Wir haben uns mit Heinrich Pestalozzi beschäftigt, natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit.
Ja.
Aber die Geschichte, die Sie eben erzählt haben über den Jungen, der Tag ein, Tag aus einfach geangelt hat und nachher eine eigene Firma gegründet hat, die ist typisch, sage ich mal, für Menschen, die so leben, lernen.
Selbstbestimmt.
Dürfen. Selbstbestimmt.
Selbstbestimmt und den Zeitpunkt auch, immer wieder den Zeitpunkt selbst bestimmen, wann sie was, in welcher Tiefe sie lernen.
Ja, das ist sehr, sehr wesentlich. Ich bin ja selber auch zurzeit tätig als Lehrperson.
Mhm.
Und
An einer Schule?
An einer Schule, genau. Ich merke, ich versuche natürlich jetzt in meinem Unterricht die Schüler und Schülerinnen in Verantwortung zu bringen. Aber ein Stück weit ist das einfach eine Farce.
Wenn Sie sonst hier in Deutschland 45 Minuten Takt, ne, die einzelnen Fächer so seziert, als wenn sie nichts miteinander zu tun hätten, all das ist ja, wenn man da als Einzelner, ja, sozusagen einen anderen Stiefel, kann ich mir vorstellen, dass das zu Reibereien auch mit den Kollegen kommt, ne? Oder?
Ich habe jetzt, ich sage mal, das Glück, dass wir in einem sehr innovativen Schulhaus arbeiten. Wir arbeiten im Team. Mhm. Das bedeutet, das ganze Team vom Kindergarten bis zur Mittelstufe, also wir haben Unterstufen, Mittelstufenklassen, haben uns auf den Weg gemacht. Und nur schon diese Tatsache, dass wir im ganzen Schulhaus sogenanntes ADL, also altersdurchmischtes Lernen, praktizieren.
Super.
Was ja in anderen pädagogischen Richtungen Standard ist. Ich denke da insbesondere an Maria Montessori, die das schon vor 100 Jahren gemerkt hat, wie wichtig das ist, dass dass Menschen nicht in Jahrgangsklassen lernen.
Völlig,
weil wir
künstlich.
Völlig künstlich, ja, natürlich. Ja. Jetzt eben in der heutigen Zeit ein Schulhaus an der öffentlichen Schule, das Unterricht auf diese Art und Weise gestaltet, das verunsichert schon ganz, ganz arg. Mhm. Da haben wir mit großen Widerständen aus der Bevölkerung, aus der Elternschaft zu kämpfen. Es wird mir immer wieder aufs Neue bewusst, bei so, für mein persönliches Empfinden, natürlich sehr kleine Innovation mit trotzdem großer Wirkung verursachen riesige Widerstände und große Verunsicherung.
Bei den Eltern, aber nicht bei den Kindern.
Bei den Eltern, ja. Mhm. Und auch bei Lehrkollegen zum Teil, ja. Mhm.
Aber ich meine, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, auf dem Dorf, ja, da gab es ja eine Spanne von mindestens 5 Jahren in den Gruppen, die zusammen gespielt haben. Ja, man war erst der Kleine, wuchs dann an, dann war man irgendwo im Mittel drin und irgendwann war man selber der Große und die Kleinen.
Genau, und dieser Rollenwechsel ist sehr zentral. Das heißt, wir lernen voneinander, die Großen von den Kleinen, die Kleinen von den Großen. Ja. Diese Interaktionen sind sehr, sehr wertvoll. Ich bin auch in einer Dorfschule zur Schule gegangen. Wir hatten diese Form, wobei hier nicht viel altersdurchmischte Interaktionen stattfinden.
War es Frontalunterricht?
Ja, es war Frontalunterricht. In der Pause natürlich ein Stück weit schon. Mhm. Aber ich sage, die positiven Affekte kamen da nicht wirklich zum Tragen. Wesentlich für mich ist da mache ich keinen Hehl draus, dass der Mensch als Subjekt wahrgenommen werden kann und nicht objektiviert wird.
Und, das ist die Botschaft von Gerald Hüther, unsere Hauptbotschaft.
Ja. Wie auch immer, das ist eine Botschaft, die viele Leute, die sich Gedanken darüber machen, ausgesendet haben. Und wir leben in einer Gesellschaft, die das überhaupt nicht so sieht.
Also ich mache auch keinen Hehl daraus, für was ich Schule halte. Das ist eine Disziplinierungsanstalt, um funktionierende Arbeitsdrohnen, ja, für die Wirtschaft und die Gesellschaft zu erzeugen, aber nicht, ja, frei denkende, kreative, selbstbewusste, selbstbestimmte Menschen.
Genau.
Nicht, dass man um Erlaubnis bitten muss, aufs Klo zu gehen. Ja, oder pünktlich um 7:30 da zu sein, das ist um 6, wenn man auf dem Dorf war, um 6 Uhr aufstehen, ja, zu einer Zeit, wo einfach noch eigentlich nicht aufstehen angesagt ist. Also diese Disziplinierung, weil die findet ja dann später, als ganz natürlich, dass man zur Arbeit sehr früh geht und ja auch um Erlaubnis bitten muss, wenn man mal in den Arbeitsplatz verlässt. Das heißt dann Urlaub. Ich freue mich auf meinen Urlaub. Das ist die Erlaubnis, kommt von Erlaubnis. Also da werden wir ganz früh konditioniert in der Schule, das als normal anzusehen, dass ein anderer über meine Zeit bestimmt.
Absolut. Also das ist ein Initiationsritual, ein gesellschaftliches, die Schule, so wie Sie das wunderbar beschrieben haben. Mhm. Ich sehe das genauso. Also erst die Schule, diese Institution macht es möglich, dass Menschen sich flächendeckend ausbeuten lassen.
Selbst versklaven.
Genau, genau. Mhm. Mhm. Anders würden sich die Menschen das gar nicht gefallen lassen.
Ja. Ja. Wie hat das dann ausgesehen? 10 Jahre Begleitung einer Familie. Immer einmal im Sommer hingefahren oder im ständigen E-Mails gab es ja, in den 90ern, ja, fingen sie gerade an, glaube ich.
Ende genau, 90er. Anfangs 90er. Mhm. Das ging darum, mit den Menschen vertraut zu werden. Mhm. Das sind Prozesse, die Zeit benötigen. Und mit etlichen sind auch sehr tiefe freundschaftliche Beziehungen entstanden, so dass wir uns immer wieder getroffen haben, ausgetauscht haben. Bei manchen Familien durfte ich auch Tage oder gar Wochen mit ihnen verbringen. Und das hatte natürlich dann eine ganz andere Qualität. Also wenn ich denke, wie oft Forschung betrieben wird, das sind entweder Fragebögen oder es sind Interviews, die mal eine Stunde oder 2 Stunden im besten Fall dauern.
Auch da künstliche Situationen?
Genau, künstliche Situationen. Anders sieht es dann aus, wenn man wirklich mit den Menschen leben kann. Da kriegt man.
Wie ein Kind wirkt, was für eine Ausstrahlung ein Kind hat, wenn es gerade was gefunden hat.
Genau. Ich habe dann immer meinen Fotoapparat auch dabei gehabt, ein Stück Papier, ich habe mir Notizen gemacht. Nur schon der Umstand, dass ich dann fotografieren konnte, wenn man das einfach so spontan macht, dann funktioniert das nicht richtig gut. Aber wenn man eben zusammen lebt und vertraut ist, dann kann man auch ganz natürliche Szenen schlussendlich einfangen.
Ich fange mal kurz nochmal mit den Vorurteilen an. Kinder, die nicht zur Schule gehen, die lernen ja nichts. Die spielen ja nur Computer. Oder ne, die spielen ja nur.
Ja, Jean Montaigne sagte, ein französischer Philosoph, dass das Spiel als ihre ernsthafteste Tätigkeit betrachtet werden soll. Das heißt, Menschen, die wirklich hingeschaut haben, haben das klar, deutlich wahrgenommen, wie wichtig das Spiel ist. Mhm. Die Menschen, die sind ja nicht erst seit 300 Jahren kultiviert, seit die Schulpflicht eingeführt wurde. Ganz im Gegenteil. Bevor die Hochkulturen entstanden sind in der Menschheitsgeschichte, haben Menschen über Jahrtausende gelebt und gerade in indigenen Völkern kann man beobachten, wie Menschen, vor allem in Jäger- und Sammlergesellschaften, vor allem durchs Spiel lernen. Alle wichtigen, relevanten Fähigkeiten werden im Spiel erprobt. Und das machen unsere Kinder auch, wenn man sie denn lässt. Leider beginnt mit der Einschulung die Idee, dass nun der Ernst des Lebens startet und das Spiel.
Die Freude
verschwindet sehr schnell am Lernen. Mhm. Wobei viele junge Menschen sich natürlich freuen, in die Schule gehen zu dürfen. Gerade aus dem Grund, weil sie das, was die anderen machen, als wichtig erachten und weil sie gerne nachahmen. Mhm. Aber eben mit dem Beginn der Schule, des Schuleintritts, da ist die Priorität ganz klar auf dem Lernen, auf dem Üben, auf dem Kognitiven. Und das Spiel, dem Spiel wird so eine sekundäre Rolle zugewiesen. Im besten Fall darf man zwischendurch mal noch spielen zur Erholung.
Oder als Belohnung.
Als Belohnung. Ja. Oder was in letzter Zeit in Mode kam, weil eben Psychologen, Pädagogen und so weiter entdeckt haben, wie wirkungsvoll das Spiel ist für Lernprozesse.
Aber es ist komplex, ja, weil es auf unterschiedlichen Ebenen ja ein Lernen erfolgt. Du bist mit beiden Händen dabei.
Mit allen Sinnen.
Mit allen Sinnen.
Alles ist
angesprochen. Du bist mit deiner Fantasie dabei. Ja, die Regeln. Es gibt so jemanden, der halt auch die Kinder beobachtet, wie schnell die sich Regeln geben. Ja, also erfinden, Regeln.
Und sie anpassen natürlich, ja. Sie verändern gemeinsam, um das Spiel auch zu verändern.
Ja,
ja, also wird das Spiel missbraucht heute als Lernspiel, um quasi dem trockenen Lernen und Üben zu entkommen, wird diese natürliche Fähigkeit, ich möchte es wirklich beim Namen nennen, missbraucht. Natürlich kann das Spaß machen, natürlich lernen die Menschen vielleicht auch etwas dabei, aber wirklich zu sich kommen, tun sie nicht.
Weil das ist Fruchtplan.
Und
genau.
Und die meisten Fragen kommen ja dann auch bei Sudbury Village School. Ja, wenn die nicht zur Schule gehen, dann haben sie ja auch gar keinen Abschluss. Dann können die ja nichts werden. Gibt es da Erfahrung? Weil in Amerika, habe ich jedenfalls in den Büchern über Sudbury gelesen, sollen die Absolventen dieser Schule, weil sie ja gelernt haben, selbstbestimmt zu lernen, ja, und sozusagen eigene Lernstrategien entwickelt haben, wenn sie etwas interessiert haben, dass die dann zu Universitäten gegangen sind, gibt mir eine Aufgabe, einen bestimmten Zeitraum, ja, und dann schaut, wie ich damit umgehe, als Entrée für die Universität. Und zumindest in dem Buch wurde gesagt, dass in Amerika Leute studieren konnten, die über keinen Schulabschluss verfügten, weil sie gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, einen Stoff innerhalb kürzester Zeit für sich anzunehmen bzw. damit umzugehen.
Das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe mit den Menschen, denen ich begegnet bin. Natürlich haben nicht alle diese Menschen jetzt das Bedürfnis zu studieren oder eine weiterführende Schule zu besuchen. Aber ein Beispiel, wenn ich das mal so sagen darf, ein Junge, den ich auch schon viele Jahre lang kenne, der hat in seiner Jugendzeit plötzlich gemerkt, dass er gerne eben studieren möchte an einer Universität. Und in Begleitung mit Unterstützung der Eltern haben sie dann eine Form gefunden. Das war eine private Institution, in der er in einer kleinen Gruppe dann die Maturität erlangen konnte. Das ist das Äquivalent zum Abi in der Schweiz. Und er musste dann an die Prüfung und siehe da, er hat die beste eidgenössische Matura abgelegt in seinem Jahrgang.
Es war für ihn, darf man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen?
Darf man,
ja. Das ist so was von wichtig, diese Botschaft, ja, dass dieses Abitur, ja, also wenn da ein Mensch, der gelernt hat, sich selber zu vertrauen, weiß, wie er lernt, wie er das bei sich verankert, weil er viele, viele Sachen damit auch verbunden hat, also mindmap-mäßig sozusagen im Kopf, dass diese Menschen ja ein besseres Abitur machen können, als die, die sozusagen von den Lehrern im Takt und die Vorgaben, was sie zu lernen haben, sozusagen ja, trainiert wurden.
Es zeigt, dass es absolut möglich ist. Auch andere Menschen, die eben nie eine Schulbank gedrückt haben und dann in die Situation kommen, in diesen Strukturen zu lernen, sind gewöhnlich hoch motiviert und haben überhaupt kein Problem, diesen Schritt in diese Art des Lernens zu machen.
Ja. Und wenn du sagst, zehn Jahre Begleitung, heißt das also auch in die Zeit der Arbeitswelt hinein, also wo jemand dann sozusagen sein eigenes Brot verdient, ja, vor 120 Jahren oder so, da sind die ja mit 14 normalerweise aus der Schule gekommen, dann hat der Vater sie zu einem Handwerker gebracht, hat dem Lehrgeld bezahlt, damit er ihn ausbildet. Das ist ja heute nicht mehr so, aber also wie die sich dann sozusagen auch ihre Brötchen verdienen.
Ja, also all diese Menschen, die haben ihren Platz gefunden in dieser Gesellschaft auf ihre Art und Weise, manche höchst erfolgreich, andere in Berufen, die jetzt nicht unbedingt aufsehenerregend sind. Ja. Wenn jemand aus Passion Floristin wird und glücklich dabei ist, dann finde ich das etwas Großartiges.
Na klar.
Der Junge, von dem ich eben erzählt habe, der hat schlussendlich in London an der Uni Physik studiert und ein Unternehmen gegründet, ein Start-up. Und sie entwickeln Dinge, die ich nicht erklären kann. Das ist so komplex.
Ja.
Ein anderer Junge, den ich in meinem Buch beschreibe, der ist x-facher Weltmeister geworden im Inline-Skaten. Mhm. Es gibt wohl niemand, der in dieser Domäne so erfolgreich war wie er. Mhm. Er selber hat beispielsweise in seiner Kindheit überhaupt nicht gerne gelesen. Das einzige Buch, das er mochte, das war Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und das hat er ständig auf sich getragen. Er hat in seinem Erwachsenenleben eine eigene Firma gegründet und Verträge studiert und so weiter und so fort, Fremdsprachen gelernt. Also wenn ein Mensch motiviert ist, wenn ein Mensch etwas als sinnvoll für sich selber sinnvoll erachtet, dann entwickelt er alles, was es dafür braucht, um diesen Weg gehen zu können.
Ja. Es gibt einen Manager, der hat ein Buch geschrieben, heißt Inspirieren statt Motivieren. Also Grundlage, du kannst einen Menschen gar nicht motivieren, sondern du kannst nur ihm dabei helfen, seine eigene Motivation sozusagen herauszufinden, was ihn wirklich antreibt im Innersten, und ihm inspirieren, das weiterzumachen. Aber jemanden motivieren geht gar nicht. Sondern das, es ist immer die Eigenmotivation.
Das kann ich nur unterschreiben. Ja. Also wenn ich dann etwas aus eigenem Antrieb gemacht habe, dann habe ich eben, dann kann ich eben das Steuer übernehmen. Ich habe vor einiger Zeit habe ich selber entschieden, obwohl ich als junger Mann davon ausgegangen bin, dass ich mir eben im Leben alles, was für mich wichtig ist, auf eigenen Wegen aneignen möchte, habe ich entschieden, ein Psychologiestudium zu machen. Und was ich studiere in der Psychologie, das, was mich immer wieder fasziniert, ist, wie der Mensch eben funktioniert. Und ich merke, dass es enorm, also eminent wichtig ist, dass der Mensch seine eigenen Entscheidungen treffen kann, um glücklich zu sein. Da kommen wir wieder zurück zum Subjekt. Mhm. Wenn Menschen zu Objekten gemacht werden, wenn Menschen ausgebeutet werden, dann geht es ihnen eben nicht gut. Mhm. Und wir können ja Statistiken anschauen. Die Depression beispielsweise ist die Krankheit, die am meisten Geld verschlingt, die teuerste Krankheit auf dieser Erde. Und es kommt nicht von ungefähr, dass Menschen gerade hier in Europa oder in unseren Breitengraden vor allem davon betroffen sind. Und ja, es gibt natürlich verschiedene Ursachen, weshalb das Menschen jetzt depressiv werden. Aber es hat sehr viel mit Sinnhaftigkeit zu tun, mit Selbstwirksamkeit, sich selber als wirksam erleben können, sich eigene Ziele stecken können und so weiter und so fort. Mhm.
Jetzt die Frage, wenn die da rauskommen, kann es ja auch sein, dass sie gar keinen Beruf lernen. Also Beruf im klassischen Sinne.
Das kann sein.
Ja, sondern etwas völlig Neues erfinden sozusagen.
Ja, zum Beispiel etwas völlig Neues erfinden. Da denke ich jetzt eben an den Jungen, der so erfolgreich Inline-Skating betreibt. Er hat dann schlussendlich, nachdem er die X-Games, das ist die Olympiade für Freestyle-Extremsportarten, die hat er mehrere Male gewonnen, hat er sich gedacht, wie kann es gelingen, dass diese Sportart bekannter wird, und hat sich auf den Weg gemacht, einen extremen Stunt zu machen, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mhm. Und er hat unglaubliche Hürden überwinden müssen, um schließlich vom Eiffelturm zu springen.
Mhm. Ui.
Genau, dass er...
Mit einem Bungee oder mit einem Gleiter?
Nein, er hat dann so eine Rampe aufgestellt. Er ist dann... aus einer enormen Höhe in die Tiefe gesprungen und konnte dann quasi so rund auslaufen.
Ja. Eins wäre auch von immer wieder das, die Frage, wenn ich so über Freilernerfamilien erzähle, ja, die können sich das ja auch nur leisten, ne, weil der Mann oder die Frau, wie auch immer, so viel Geld verdient, dass einer zumindest zu Hause bleiben kann. Wie ist das?
Die Fallbeispiele zeigen deutlich, dass es nichts mit Geld zu tun hat oder mit formaler Bildung. Mhm. Im Gegenteil, ich denke, es geht darum, dass Menschen eben Prioritäten setzen und kreativ werden, dass sie mutig sind und nach Möglichkeiten suchen, ihren Traum oder zu verwirklichen, eben ihren eigenen Weg zu gehen.
Gibt es in der Schweiz eigentlich auch Strafen, wenn man nicht zur Schule geht? Also hier in Deutschland ist es ja zum Teil so, dass man Bußgelder mit Androhung. Manche haben erlebt, dass ihnen das Sorgerecht entzogen wurde für eine Zeit oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht und. Wie ist das in der Schweiz? Gibt es auch eine Schulpflicht?
Oder? Ja, also in Deutschland ist diese Praxis ganz schrecklich, verheerend, also menschenverachtend, in keiner Weise einem freiheitlich-demokratischen
angemessen.
Mhm. In der Schweiz ist es glücklicherweise nicht so, wobei wir ganz unterschiedliche Bildungsgesetze haben. Wir haben ein föderalistisches System, das heißt, jeder Kanton hat ein eigenes Bildungsgesetz. Mhm. Und es gibt Kantone, in denen das problemlos möglich ist, das umzusetzen, und es gibt Kantone, in denen das nicht möglich ist.
Ah, okay. Also innerhalb des Landes gibt es die Möglichkeit, Freilernerfamilie zu sein, und in einem anderen Kanton nicht.
Genau.
Das ist ja spannend. Okay. Weil ich kenne eine Familie, die sind extra nach Frankreich gezogen, ja, um dort dass ihre Kinder nicht zur Schule gehen mussten. Und jetzt ist, glaube ich, Frankreich hat die Gesetze geändert und demnächst gibt es da wieder Schulpflicht.
Ja, in der Tat ist es so, dass manche Länder ihre Gesetze verschärfen.
Ja, das heißt, eigenartig.
Ich finde es bedenklich, diese Entwicklung. Wir sehen in der heutigen Zeit ganz unterschiedliche Entwicklungen natürlich. Ja. Nicht nur positive Entwicklungen Richtung Offenheit,
Gegenwind,
sondern auch Gegenwind, ganz klar. Und gerade im Bildungssektor, da verdichtet sich alles auf den Punkt hin, es muss alles effizienter werden, so wie in der Wirtschaft überhaupt. Alles wird ausgepresst auf den letzten Tropfen, wie der Mensch, die Ressourcen, das ist höchst bedenklich, natürlich. Mhm. Sämtliche Prozesse werden optimiert. Wenn es vor 10 Jahren noch problemlos möglich war, eine Funktion auszuführen, beispielsweise als Lehrperson ohne entsprechende Ausbildung, so wird von erfahrenen Lehrpersonen nun verlangt, auch eine entsprechende Ausbildung nachzumachen. Mhm. Es wird vor allem der Intellekt gefördert. Mhm. Und wenn ich jetzt als Beispiel an den Lehrberuf denke, so geht es doch gerade nicht um das Intellektuelle, sondern es geht vor allem, würde ich meinen, um Empathie.
Mhm. Mhm. Ja, das gibt es dann noch als extra Lernfach, ein bisschen soziale Intelligenz, als irgendwo auch wieder separiertes Schulfach. Der Punkt ist nochmal, ich würde gerne insistieren darauf, weil, wie gesagt, das die häufigsten Nachfragen waren. Was könnte zum Beispiel jemand oder eine Familie, die in Deutschland musste halt für die Miete so viel aufbringen und, es nicht schafft, ja, dass einer die Familie ernährt, also beide müssen arbeiten. Wie könnte zum Beispiel so eine Lösung aussehen, dass die Kinder trotzdem nicht zur Schule gehen können?
Ich denke, dass wir als Menschen näher zusammenrücken sollten. Also die Kleinfamilie ist so oder so kein Modell, das der Lebendigkeit Rechnung trägt. Mhm. Es ist eine kleine Einöde. In der Kleinfamilie wird das doch sehr schnell eng. Natürlich ist das die Wahl jedes Einzelnen, wie er sein Leben gestalten will. Es gibt viele mögliche Konzepte, die denkbar sind. Ich kann es nur nochmals wiederholen. Ja. Es gilt, kreativ zu werden.
Kreativ. Also im Prinzip wieder solidarisch mit, vielleicht auch mal seinen Nachbarn kennenlernen, wenn man in der Stadt wohnt. Genau. Seinen Nachbarn kennenlernen und vielleicht in diesem Nachbarn einen wunderbaren Helfer oder Teil eines neuen Systems der Großfamilie im neuen Stil. Oder so vielleicht.
Ja, so kann man sich das vorstellen. Den Menschen geht es auf jeden Fall besser, wenn sie im sozialen Austausch sind, als wenn sie in der Vereinzelung leben. Mhm. Und das ist natürlich ein Argument, dass wir die Schulen haben, dass die Menschen durchmischt werden, dass die Menschen eine Struktur kriegen, dass es Orte der Begegnung sind. Nur das Problem an der Schule, an diesen Systemen ist, dass sie eben nicht nur soziale Entwicklung fördern, sondern dass es auch Schauplätze sind von sehr bedenklichen Geschehnissen, also es ist ein Herd, ein Nährboden für Mobbing beispielsweise. Ich erachte mich als jemand, der sehr sensitiv ist und der aufmerksam diese Dynamiken in meiner Klasse verfolgt, aber selbst wenn Menschen das unbedingt nicht zulassen wollen, dass eben diese Mobbing-Geschichten in Schulklassen entstehen. Es ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeiten. Zwangsstrukturen sind der Nährboden hierfür.
Mhm. Zwangsstrukturen?
Ja, genau. Denn wenn ich mich nicht als Subjekt wahrnehmen kann, dann kann ich mich dem auch nicht entziehen. Ich bin dem ausgeliefert. Ich kann nicht sagen, das gefällt mir hier nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Ich sorge dafür, dass ich eine Umgebung bekomme, in der es mir gut geht. Das geht nicht in diesen Strukturen.
Im Prinzip könnte man ja auch sagen, also über die Kinder, die vielleicht schon nach ein paar Wochen Schule merken, hier bin ich falsch, nehmt mich da raus, ne? Bauchweh oder wie, also hab die Familie Kups, die letztes Jahr hier war, ne, da war der Sohn ein Jahr lang immer wieder krank, immer wieder Bauchweh, ich will da nicht hin, ich will da nicht hin. Und sie haben alles versucht, ihm das schmackhaft zu machen oder sonst. Und dann haben sie sich entschieden, okay, jetzt nehmen wir dich raus, ja, und dann hat der Bruder, der ältere Bruder, gesagt, ja, wenn der, dann bleibe ich auch zu Hause. Ja, und die Schwester bereitet sich auch gerade außerhalb der Schule auf ihr Abitur vor. Müsste jetzt in diesen Tagen, denke ich, wird sie ihr Abitur machen. Dass sie, also dass die Eltern solcher Kinder im Prinzip Mitlernende sind.
Und zwar unbedingt.
Unbedingt Mitlernende, nämlich sich sozusagen wieder selbst zu ermächtigen, ja, zu sehen, ja, es gibt, wenn ich das nur zu Ende denke, es gibt Möglichkeiten, dieses System, ja, nicht zu einem Zwangssystem machen zu lassen für mein Leben. Und vielleicht sind die Freilerner quasi die, und die Impfgegner vielleicht auch noch, ja, die ja auch die Verantwortung für sich und ihr Kind übernehmen, wenn sie sagen, nein, wir wollen unser Kind nicht impfen lassen. Man wirft ihnen Verantwortungslosigkeit vor, aber in Wirklichkeit haben sie gerade Verantwortung übernommen.
Genau.
Ja, dass die im Prinzip, so kommt mir vor, wie Kristallisationskeime eines gesellschaftlichen Wandels sind. Eines Wandels, der so unheimlich notwendig auf allen Ebenen ist, weil alles separiert wurde. Ja, die Schule ist synonym für unsere Gesellschaft. Die Schulfächer, ja, separiert. Kein Zusammenhang zwischen Physik und Musik, aber der gibt's. Ja, oder Mathematik und Musik. Wunderbare Zusammenhänge. Ja, und so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die total separiert ist. Und dann natürlich auch die Menschen. Ja, die, das Anwachsen der Single-Haushalte, 50% Scheidungsrate und. Also eine Beziehungslosigkeit.
Ja, als Folge dieser Separierung, die Sie gerade beschrieben haben, die Welt, der Kosmos, da ist alles vernetzt miteinander.
Ja.
Es ist quasi ein Organismus und alles hängt von allem ab, könnte man sagen. Alles ist verbunden miteinander. Mhm. Und wenn Menschen eben sich separieren, rausziehen, nur für sich schauen, dann geht es aus meiner Sicht ganz klar in die falsche Richtung. Mhm. Wir sollten näher zusammenrücken, wir sollten uns dessen bewusst sein, dass wir abhängig sind voneinander und dass wir aufeinander angewiesen sind. Und das ist eben nicht Konkurrenzkampf, sondern das ist Austausch. Kooperation.
Kooperation und Austausch.
Genau.
Ja, Austausch, ja. Das heißt, es geht weit mehr um mehr als um Schule oder Nichtschule.
Es geht um alles.
Um das Leben schlechthin.
Um das Leben schlechthin,
ja. Also, dass wir sozusagen das Leben nach 200 Jahren industrieller Revolution, ja, die Väter wurden den Kindern weggenommen und extrem leiden die, ne, die Jungen darunter seit 200 Jahren, vaterlose Gesellschaft, ja, wo früher in der Landwirtschaft der Sohn mit aufs Feld gehen konnte und vom Vater lernen konnte. All das ist ja seit 200 Jahren vorbei.
Ja, ja. Ich durfte glücklicherweise noch sehr vieles von meinem Vater lernen. Natürlich hat das auch wiederum andere Aspekte, wenn die Kinder, die jungen Menschen integriert werden in den Arbeitsprozess, in dem die Erwachsenen stecken. Aber wenn das in einem guten Gleichgewicht steht, dann ist das etwas Großartiges. Ich genieße es sehr, mit meinem Sohn unterwegs zu sein, quasi meine Arbeit zu tun, und er ist Teil dessen. Gestern hatte ich einen Vortrag in Halle und ich fand es so wundervoll, wie er das quasi live zelebriert, worum es bei meinem Vortrag ging. Er hat das Ruder in die Hand genommen, völlig selbstgesteuert, selbstinitiativ, hat er die Kasse übernommen, eingerichtet. Er hat sie angeschrieben, er hat an der Tafel, es war an der Uni, hat er Skizzen gezeichnet, um zu demonstrieren, worum es geht. Und das ist es genau. Es ist
Coworking von Vater und Sohn.
Ja, genau. Es ist Coworking von Vater und Sohn. Oder anders gesagt, er ist er möchte Anteil nehmen, er gehört dazu.
Ja.
Und er imitiert mich, bringt sich voll und ganz ein. Und auf diesem Weg entsteht eben echte Bildung.
Ich habe neulich, setzte sich ein Junge in der Straße, im Bus, Ziel kam auf mich zu, setzte sich neben mich, obwohl überall noch was frei war, guckte so rein, was ich da las, und wir kamen ins Gespräch. Und dann zum Beispiel, welche Klasse gehst du? Fünfte. Und dann hat er sich gleich beschwert, die Erwachsenen glauben immer, sie seien etwas Besseres, nur weil sie groß sind.
Genau, das können wir schon beim kleinen Prinzen lesen von Saint-Exupéry, haben wir gerade auf dem Weg hierher gehört, im Auto nochmals.
Und trotzdem darf man als Vater der Große sein, an den sich der Kleine anlehnen kann und weiß, bei ihm bin ich sicher. Wenn es jetzt demnächst losgeht, die Gleichaltrigen werden eingeschult, wird der Sohn zu Hause bleiben?
Sinisha hätte schon seit Sommer zur Schule gehen sollen.
Ah, okay.
Genau.
Mhm. Und wie läuft das jetzt zu Hause? Also, wenn du in der Schule bist, kannst du ja nicht mit deinem Sohn zusammen sein.
Wenn ich zur Arbeit gehe, dann ist er entweder mit meiner Frau, zusammen mit seiner Mutter. Mhm. Er arbeitet in seinen eigenen Themen. Er spielt und spielt und spielt. Ja. Er kreiert und gestaltet. Er hat auch seine Orte, die er besucht, um etwas zu lernen. Er geht beispielsweise sehr gerne ins Judo. Das hat er sich gesucht. Oder er besucht eben andere Menschen. Mhm. Manches Mal darf er mich auch begleiten in die Schule. Mhm. Aber dass er sich dessen sehr bewusst, dass er das eben als Subjekt macht und nicht als Objekt.
Ja, ja, wunderbar. Also in diesem Thema steckt, ich sag mal, es ist etwas Organisches.
Es ist das Leben.
Ja, und dieses Organische, und ich habe gerade ein Bild von dem Löwenzahn, der durch die Teerdecke sich hindurch lebt, und hebt und aufblüht. Ich will nicht deswegen wie sagen Sprengstoff, sondern in diesem Thema, wenn wir da ansetzen, die Kinder als Subjekte anzusehen, den Respekt. Was habe ich Respektlosigkeit in meiner Schulzeit erfahren? Das Respekt begann in der 11. Klasse. Da begann Respekt. Bis dahin habe ich dicht gemacht. Ich wollte nichts lernen. Ich habe nie Hausaufgaben gemacht, weil ich mich respektlos behandelt fühlte. Und in der 11. hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass mich ein Mathelehrer respektvoll behandelt. Und dann habe ich auch sogar, und da war was Sinnvolles zu lernen, Und da habe ich sogar mal zu Hause 2-3 Stunden für Mathe gesessen und habe sogar 2 geschrieben, vorher nur 5 und 4. Also Respekt.
Das ist für mich der Punkt. Mhm. Respekt. Mhm. Ich mag das Wort Würde noch mehr. Es geht für mich um Würde.
Das heißt, wenn wir den Kindern würdevoll entgegnen, dann tun wir als Erwachsene sozusagen gleichzeitig was für uns. Wir lernen, dass auch wir Subjekte sind. Wir Erwachsenen haben ja auch eine Würde.
Effektiv. Ja. Und wenn mir etwas sehr bewusst worden ist, dass wir alle Lebewesen sehr, sehr sensibel darauf reagieren, wenn unsere Würde tangiert ist. Mhm. Jeder von uns nimmt das unmissverständlich sofort wahr.
Ja,
wir haben ein ganz feines Sensorium hierfür. Und das ist mein Standpunkt, das ist meine Überzeugung, für die ich eintrete.
Ja.
Denn Lebewesen gehört die Würde.
Ja.
Und
sei es noch so von außen betrachtet, erfolglos, weil mit gesellschaftlichen Maßstäben, der hat es doch zu nichts gebracht.
Wie schrecklich, wie schrecklich diese Brille ist.
Ja, ja.
Jeder Mensch ist ein Genie, kommt als Genie auf die Welt. Es ist ein tiefer Brunnen und Menschen sind nicht das, was sie uns zeigen. Im Menschen steckt alles, die ganze Bandbreite. Und allzu schnell degradieren wir jemanden in seinem momentanen Ausdruck und denken schlecht oder abwertend über ihn. Und das ist verheerend. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich meinem Gegenüber Unrecht tue, aufgrund von Vorurteilen, die ganz, ganz schnell entstehen. Das kann ein fleckiges Hemd sein. Das kann...
Eine Panzerkette. Neulich hatte ich das bei mir. Da hat jemand eine Panzerkette hier drum. Und das war früher das Synonym für Proll. Aber das ist ein wundervoller Mann.
Genau. Egal, was es ist. Wir reagieren unterschiedlich in diesen Angelegenheiten. Natürlich gibt es Mainstream-Vorurteile, die aufgrund von Normen entstehen. Aber Normen können sich sehr, sehr schnell wandeln.
Ja, ich darf Zeuge, aktiver Zeuge dieses Wandels sein. Und ich danke ja, von Herzen, dass du da warst heute, weil in diesem leisen Gespräch sind viele, viele Samen drin, ja, die, wenn sie in fruchtbare Erde fallen, wundervolle Pflanzen, Bäume, wie auch immer, hervorbringen können bei den Menschen. Mut zu machen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, wieder sich die Würde, sich selbst zu würdigen, den Kindern die Würde zu geben. Und was das für ein gesellschaftlicher Wandel wird, das können wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht abschätzen. Und heute Abend ja noch ein Vortrag hier in Leipzig und dann geht's weiter. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und vielleicht eines Tages noch einmal bei der großen Tour fürs nächste Buch oder die nächste Auflage vielleicht auch noch neue Erkenntnisse, wie das wächst. Ja, dieser kleine Samen. Also hier in Leipzig wächst die Zahl der Familien, die sich auf den Weg machen, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken, sondern würdevoll sich entfalten und entwickeln zu lassen. Herzlichen Dank, Olivier Keller, für das Kommen. Ja, liebe Zuschauer, Sie können das gerne nochmal zurückspulen. Es ist einiges drin, was uns in unseren Grundfesten, was wir so für selbstverständlich halten, weil wir so konditioniert wurden durch unsere Schulbildung, ich sag mal Beschulung, Schulbildung ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, unsere Beschulung, was wir alles für selbstverständlich halten. Und wenn wir einfach nur mal hingehen, das Selbstverständliche zu hinterfragen, kommen wir vielleicht zu ganz anderen Wegen, unser Leben zu leben. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Tschüss, bis zum nächsten Mal.